Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Herzlich willkommen an diesem Montag hier bei Fellner Live. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und eingeschaltet haben und darf jetzt unseren Chef, OE24-Chefredakteur Niki Fellner begrüßen. Schön, dass du da bist, Niki. Niki, was hast du heute noch zu arbeiten bei uns?
Ja, heute wird ein spannender Tag für Sie auf OE24TV. Wir starten mit dem Insider. Da geht es natürlich um die zwei spannendsten Themen dieser Woche. Das eine ist der ORF und die ORF-Wahl. Das andere ist das Budget mit der Budgetrede des Finanzministers. Über beides werden wir hier gleich ausführlich sprechen. Und dann haben wir spannende Gäste. Wolfgang Rosam, PR-Guru des Landes, wird über dieses PR-Desaster rund um die ORF-Wahl sprechen. Wird sicher eine spannende Einschätzung. Und dann ist Eva Schütz zu Gast in ihrem berühmten Montagsduell mit Gerald Gross. Und da geht es natürlich auch um die Frage dieser Angriffe und Attacken von Armin Wolf gegen sie. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Anzeige. Peter Westenthaler hat die eingebracht gegen Armin Wolf. Und zwar wegen einem vermeintlichen Verstoß gegen den ORF-Ethik-Kodex. Wird sehr, sehr interessant. Aber was Eva Schütz dazu sagt, wir werden auch gleich im Insider darüber sprechen und dann diskutieren noch Heimo Leposchitz und Nico Kern. Also eine spannende Runde mit einem spannenden Abendprogramm.
Temperaturmäßig wird das auf jeden Fall heiß werden von den Temperamenten auch. Bei uns geht's los mit dem Insider.
Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Ja, wir haben gerade bei der Einleitung schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der ORF natürlich in dieser Woche ein ganz zentrales Thema ist. Und ich habe den Eindruck, dass dieser, ich möchte wirklich sagen, Wahlkampf mittlerweile immer dreckiger, schmutziger und unter der Gürtellinie ist und immer mehr Leute da auch irgendwie mit reingezogen werden. Ist das eine Fehleinschätzung?
Nein, ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst. Es ist sicher der schmutzigste ORF-Wahlkampf, den wir bisher in Österreich erlebt haben. Wir kennen das aus Nationalratswahlkämpfen, vielleicht auch aus Landtagswahlkämpfen. Man muss sagen, bei der ORF-Wahl war das bisher nicht so, dass da so viel Schmutzwäsche auch im Hintergrund gewaschen wird, dass auch gar nicht die Kandidaten selber, aber ihr Umfeld versucht, die jeweils anderen Kandidaten anzupatzen. Da wird über Geheimdossiers jetzt auch im Hintergrund gesprochen oder Gerüchte gestreut, die es da geben soll über den einen oder anderen Kandidaten. Da wird versucht, wie gesagt, eigentlich allen Kandidaten eine parteipolitische Nähe irgendwie da umzuhängen. Ja, jeder Kandidat hat jetzt mittlerweile schon einen Parteistempel aufgedrückt bekommen. Das führt dazu, dass einerseits, muss man sagen, diese Wahl und auch alle Kandidaten von vornherein beschädigt sind. Also man tut dem ORF da sicher nichts Gutes damit. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es, und das habe ich am Wochenende mitbekommen, eine enorme Nervosität bei den Stiftungsräten gibt. Und zwar quer über alle Freundeskreise, muss man sagen. Da ist derzeit jeder irrsinnig vorsichtig, ja, wen er wählen wird, ob er überhaupt wählen wird. Einige sind überhaupt der Meinung, sie enthalten sich, ja, was auch skurril ist. Ich glaube, das wird dazu führen, oder könnte dazu führen, dass es im ersten Wahlgang keinen Kandidaten mit einer Mehrheit gibt. Weil es gibt 35 Mitglieder im Stiftungsrat, das heißt 15 Stimmen braucht man. 18 Stimmen braucht man, um eine Mehrheit, absolute Mehrheit zu haben. Wenn ein Kandidat nur 17 Stimmen hätte oder darunter, dann käme es zu einer Stichwahl zwischen den ersten zwei Kandidaten. Und da höre ich jetzt immer öfter aus dem Stiftungsrat, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es in Richtung Stichwahl läuft. Die wahrscheinlichsten beiden Kontrahenten sind da sicher Clemens Pick und Markus Breitenecker. Aber wer im Endeffekt in die Stichwahl einzieht, sag ich mal, ist offen. Ja, wer sich, glaube ich, doch eher beschädigt hat, höre ich in den letzten Tagen aufgrund der TV-Auftritte, das ist Lisa Totzauer. Da sagen viele, die ist zu aggressiv aufgetreten, auch in diesem Infight, den sie sich da mit Katrin Zierhut-Kunz geliefert hat. Das dürfte auch ORF-intern bei einigen nicht so gut angekommen sein, aber auch im Stiftungsrat durchaus welche, die das hinterfragen. Trotzdem wird Totzauer wohl einige Stimmen bekommen. Cihut Kunz wird wohl auch zumindest 2 Stimmen der FPÖ bekommen, wobei da ist auch zu hören, der eine oder andere auch schwarze Stiftungsrat, also ÖVP-Stiftungsrat, könnte für Cihut Kunz stimmen. Und sogar der Herr Lacher könnte den einen oder anderen überzeugen und da vielleicht Stimmen bekommen. Das heißt, dieses Rennen ist offener, als man eigentlich glaubt, weit weg von dieser ausgemachten Sache, die da kolportiert wurde in den letzten Wochen. Wie gesagt, also ich glaube, die Stiftungsräte sind hochnervös und insofern wird es ein echtes Fotofinish bei der ORF-Wahl werden.
Weil du schon ein bisschen angesprochen hast, zum einen den Herrn Lacher, der könnte möglicherweise der lachende Dritte sein, wenn sich alle anderen streiten, so quasi. Und zum anderen die Rolle der ÖVP würde ich mir gerne mit dir genauer anschauen, weil die ÖVP hat ja, so wie du sagst, durch Generalsekretär Nico Marchetti immer gesagt, sie votieren eher mehr für PiK. Doch mittlerweile hört man aus der ÖVP, dass das nicht mehr so klar ist, sondern dass sich da Teile eben für Breitenecker interessieren.
Wie schaut das konkret aus? Ja, wird das... Genau, also das eine ist, glaube ich, also der Lacher wird ein paar Stimmen bekommen, dass er diese ORF-Wahl gewinnt und nächster ORF-Generaldirektor wird, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, muss ich dazu sagen, das glaube ich nicht. Aber er ist natürlich extrem angriffig, er ist ziemlich aggressiv auch in seinen Aussagen, derzeit greift natürlich die Politik massiv an, könnte ihm durchaus ein paar Stimmen noch bringen, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt sicher in der ÖVP, muss man sagen, derzeit keine geschlossene sozusagen Festlegung, wen man wählt, welchen Kandidaten. Der Favorit auch innerhalb der ÖVP ist Clemens Pick. Also ich glaube schon, dass die ÖVP-Stiftungsräte mehrheitlich für ihn stimmen werden. Aber dann gibt es den einen oder anderen, der ausscheren könnte. Bin mir gar nicht so sicher, ob Markus Breitenegger so viele Stimmen aus dem ÖVP-Lager bekommt, weil der wird halt als Neosmann wahrgenommen, ist in der ÖVP jetzt nicht unbedingt so gut vernetzt. Ich höre vom einen oder anderen, dass Katrin Cihut-Kunz durchaus auch ÖVP-Stimmen bekommen könnte als bürgerliche Kandidatin. Es gibt sogar der Name Altenburger, der jetzt fällt, der ja bei Servus-TV tätig war, dass der vielleicht auch 1-2 Stimmen bekommen könnte, zum Beispiel von der Salzburger Fraktion, also von Salzburger Stiftungsrätin. Bis hin zu eben Lisa Totsauer, die da sicher bei den weiblichen Vertreterinnen im Stiftungsrat eine ganz gute Möglichkeit hat, Stimmen zu bekommen, die zumindest angeblich von einer Betriebsrätin gewählt wird. Die Frage ist, ob die anderen Betriebsräte auch für sie votieren. Breitenegger wird die Neos-Stimmen bekommen. Dann ist schon die Frage, wählen 1 oder 2 SPÖ-Stiftungsräte für ihn, zum Beispiel Kolonowitz, der burgenländische Stiftungsrat, könnte für Breitenegger votieren. Bei Dobusch schon höchst fraglich, das ist jener Stiftungsrat, den Babler reingesetzt hat. Da sagen viele, völlig unklar, für wen der stimmt. Der könnte auch für Totsauer stimmen, weil sie quasi die ORF-Redakteure hinter sich hat. Der könnte vielleicht sogar für Lacher stimmen, der könnte aber auch für Breitenegger stimmen. Also nicht ganz klar, wer im Endeffekt oder für wen Dobusch stimmen wird. Bei den Betriebsräten auch fraglich. Eine Betriebsrätin dürfte für Totsauer stimmen, für wen die anderen 4 stimmen. Es gibt ja 5 Betriebsräte. Ist auch noch nicht klar. Also es ist eine sehr undurchsichtige Situation. Ich glaube schon, dass Clemens Pick nach wie vor in der Favoritenrolle ist. Aber es ist ein sehr, wie sagt man, zerspragltes Feld dahinter und da dürften mehrere Stiftungsräte derzeit im sogenannten Wiggle-Waggle sein, für wen sie dann abstimmen. Und ich glaube, die haben sich auch wirklich noch nicht entschieden. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen interessant, aber es dürfte schon Stiftungsräte geben, die sagen, nein, sie hören sich jetzt wirklich noch diese Hearings an und wollen erst am Donnerstag dann ihre Entscheidung fällen und dort dann auch dementsprechend sich entscheiden, für wen sie stimmen.
Es hat natürlich auch in den vergangenen Stunden wieder einen Skandal gegeben, der sogar zu einer Anzeige führt. Aber fangen wir von vorne an. Es geht hier um eine Kandidatin namens Schütz und um einen Stiftungsrat namens Schütze. Und die beiden haben mehr gemeinsam als diese Namensähnlichkeit.
Ja, also sie sind nicht verwandt, nicht verschwägert. In dem Fall ist es eine wirkliche Namensähnlichkeit. Aber Gregor Schütze ist der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats und Vorsitzender des ÖVP-Freundeskreises. Und er hat unter anderem, die Stiftungsräte haben ja die Möglichkeit gehabt, Kandidaten für dieses Hearing eben zu nominieren. Und er hat unter anderem auch Eva Schütz nominiert. Interessanterweise übrigens auch Katrin Cihut-Kunz, was vielleicht durchaus darauf hindeuten könnte, dass der eine oder andere ÖVP-Stiftungsrat auch Katrin Cihut-Kunz wählen könnte. Aber er hat eben auch Eva Schütz nominiert, die Herausgeberin des Express, und das hat ausgerechnet den Armin Wolf, dazu gebracht, auf Blue Sky, auf X, also auf Twitter ist er ja nicht mehr, auf Blue Sky da eine relativ wüste Frontalattacke gegen Eva Schütz zu reiten und Gregor Schütze, so quasi wie es sein kann, dass der stellvertretende Vorsitzende Eva Schütz nominieren würde, denn sie wäre ja, ich fasse das jetzt sinnhaft zusammen, die Vertreterin eines, ich glaube wörtlich hat er gesagt, einer rassistischen Fake News Schleuder. So, jetzt muss man natürlich einerseits einmal die Frage stellen, ist es gescheit, wenn ein Mitarbeiter des ORFs sich so offen in die Wahl der Generaldirektion einmischt mit diesem Posting? Das ist das eine. Ich glaube, in anderen Unternehmen wäre das undenkbar. Ja, wurscht, ob das jetzt eine OMV ist oder ein Verbund, dass dort sozusagen führende, leitende Mitarbeiter, man darf nicht vergessen, Armin Wolf ist stellvertretender Chefredakteur und natürlich das Gesicht oder eines der Gesichter des ORF in der ZIB 2, sich da so öffentlich im Vorhinein äußern würden und eine Kandidaten oder eine Kandidatin diskreditieren, weil nichts anderes ist natürlich dieses Posting, das ist das eine. Das zweite ist, der ORF hat sich einen Ethikkodex auferlegt oder besser gesagt seinen Mitarbeitern, das ist eine verbindliche Dienstanweisung, die für alle Mitarbeiter gilt, die besonders gilt für die exponierten Mitarbeiter, also die Gesichter des ORFs, die Moderatoren des ORFs, dass da eben ganz besondere Maßstäbe anzuwenden sind bei Social Media Postings, was Unabhängigkeit, was auch Parteinahme betrifft etc. Und das ist natürlich ein klassischer Fall von Parteilichkeit, die Armin Wolf hier macht, indem er eine Kandidatin hier gezielt angreift, man muss sagen, auch in dem Fall verunglimpft, ja. Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch noch ein Thema sein, ob Eva Schütz vielleicht hier sogar Klage einbringt gegen diese Äußerung. Aber das wird sie und ihre Anwälte prüfen müssen, ob sie das macht. Nichtsdestotrotz hat gestern dann natürlich eine große Diskussion schon auf Social Media aufgrund dieses Postings begonnen. Wurde auch politisch dann unter anderem von der FPÖ, auch von Herbert Kickels aufgegriffen. Und am Abend hat sich dann, und wir haben das als OE24 als Erste berichtet, dann schon noch die Diskussion ergeben, ist das ein Verstoß gegen diesen Ethikkodex, den Armin Wolf hier begangen hat, Klammer auf, das könnte von einer Mahnung reichen, bis hin zu einem Extremfall einer Entlassung oder Kündigung, Klammer auf, das wird natürlich bei Armin Wolf nicht passieren, aber man könnte ihn natürlich zumindest hier zurechtweisen oder ermahnen. So, jetzt hat Peter Westenthaler heute in seiner Rolle als Stiftungsrat eine Anzeige erstattet, und zwar bei der Generaldirektorin Ingrid Thurnherr, aufgrund dieses Postings von Armin Wolf, eine Anzeige eben wegen Verstoß gegen den Ethikkodex, und das müsste normalerweise zumindest eine Untersuchung nach sich ziehen. Das heißt, der normale Dienstweg wäre jetzt, dass die Generaldirektorin den Ethikrat, es gibt einen eigenen Ethikrat im ORF, mit dieser Causa befasst und der da jetzt einmal unter Anführungszeichen zu ermitteln beginnt, beziehungsweise einmal in weiterer Folge erfragt, sowohl beim Betroffenen, in dem Fall Armin Wolf, als auch bei anderen, was es mit diesem Posting auf sich hat.
Und dass das vielleicht ein bisschen eine Strategie von Gregor Schütze gewesen sein könnte, ausgerechnet diese beiden Damen zu nominieren. Du hast es selbst gesagt, er wird eigentlich dem ÖVP-Freundeskreis zugerechnet. Er gilt auch eher als ÖVP-nahe, hat auch Roland Weißmann mit zu Fall gebracht, dass Schütze jetzt ausgerechnet zwei Frauen, beide sind Frauen, was ja auch eine gewisse Rolle in dieser Wahl spielt, nominiert, die definitiv nicht als ausgewiesene ÖVP-Kandidaten, sondern eher so ein bisschen als FPÖ bzw. Totsauer als freie Kandidatin ins Rennen gehen, könnte das eine Strategie sein, um von dem Vorwurf abzulenken, dass die ÖVP das Spiel schon gemacht hat?
Ja, nein, ich glaube, ganz so ist es nicht. Eva Schütz ist natürlich ÖVP-nahe, sie kommt aus dem Türkis-ÖVP-Umfeld, hat beste Kontakte zu Sebastian Kurz, Elisabeth Köstinger, sie war im Kabinett, damals im Finanzministerium tätig, unter der türkis-blauen Regierung, also die hat natürlich ÖVP-Kontakte, Lisa Totsauer das Gleiche, die ist sehr gut vernetzt in der niederösterreichischen ÖVP, werden auch immer wieder dahin gute Kontakte nachgesagt, man sagt auch, die niederösterreichische ÖVP, zumindest Teile davon, würden im Hintergrund für sie lobbyieren, und Katrin Zierhut-Kunz, der wird zwar immer ein bisschen der FPÖ-Stempel aufgedrückt, dürfte aber auch in diesem bürgerlichen Lager an sich verankert sein. Das heißt, an sich sind es schon drei unter anderem bürgerliche Kandidatinnen, die da auch auf der Liste von Gregor Schütze stehen. Armin Wolf hat, glaube ich, ein persönliches Problem mit der Eva Schütz und dem Express. Ja, dementsprechend regt er sich
glaub, das
da
ist nicht die
massiv
einzige.
über diese eine Kandidatin auf. Ja, muss man auch sagen, warum regt er sich über eine auf und über andere nicht. Aber gut, sei es drum, das wird er für sich selbst entscheiden müssen. Die große Frage ist halt wirklich, ist es ein Verstoß gegen den Ethikkodex? Da sagen durchaus ORF-Kenner und auch ORF-Insider, das verstößt gegen den Ethikkodex. Normalerweise, Klammer auf, die Frage ist halt, wer wird da jetzt eine Entscheidung treffen und auch darüber richten, denn ich glaube nicht, dass Ingrid Thurnherr da jetzt großartig sich einbringen wird, der oder die neue ORF-Generaldirektorin wahrscheinlich auch noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird es enden wie das Hornberger Schießen, nämlich dass nichts rauskommt, aber es gibt jetzt zumindest diese Anzeige von Peter Westenthaler und die müsste zumindest dazu führen, dass jetzt eben einmal hier das aufgegriffen wird innerhalb des ORFs und ermittelt wird.
Apropos Anzeige, es schwebt auch wie so ein Damoklesschwert über dieser gesamten Wahl drüber, die Drohung, dass es Klagen geben könnte, wenn nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat, der exakte Merkmale entspricht, gewählt wird. Wie wahrscheinlich ist denn so eine Klage tatsächlich und gäbe es Szenarien, mit denen man eine Klage abwenden könnte?
Also ich glaube, sie steht durchaus im Raum von mehreren Kandidatinnen, aber auch Kandidaten. Ich könnte mir mehrere vorstellen, die das einbringen. Es heißt immer wieder, dass eine der unterlegenen Frauen, sofern sie eben nicht gewählt wird, so eine Klage einbringen könnte. Also drei, die da zur Wahl oder zur Option stehen. Das wären einerseits die genannte Eva Schütz, das wäre Lisa Trotzer und das wäre Katrin Zierhut-Kunz. Alle drei könnten die einbringen mit dem Argument, sie sind qualifiziert, sie sind Frauen und wurden quasi ungleich behandelt. Das wäre die eine Möglichkeit. Andererseits hört man immer wieder, auch Johannes Lacher soll überlegen, so eine Klage einzubringen. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Er ist ja sehr outspoken, muss man sagen. Sagte, das ist alles sozusagen eine abgekaterte Wahl etc. Also ich glaube, auch von seiner Seite wäre das durchaus möglich. Also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass diese ORF-Wahl ein rechtliches Nachspiel hat, die ist relativ groß. Ob dann was dabei rauskommt, sage ich einmal, glaube ich persönlich eher nicht, aber zumindest dürfte sie wohl Gerichte beschäftigen. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, was heißt das? Es kann natürlich sein, dass da auch dann im Hintergrund irgendwelche Deals gemacht werden, dass jene unterlegenen Kandidaten dann vielleicht doch einen Job im Direktorium oder einen anderen führenden Job im ORF bekommen, damit sie diese Klage eben nicht einbringen. Wird immer wieder kolportiert, dass Katrin Zierhut-Kunz zum Beispiel kaufmännische Direktorin werden könnte, Qualifikation hätte sie zweifelsohne. Sie hat ist gelernte Bilanzbuchhalterin und Steuerberaterin, also die kann sicher die kaufmännische Direktion exzellent führen. Genauso könnte natürlich Lisa Totzauer eine wichtige Rolle, sage ich einmal, als Channel Managerin oder in der Redaktion künftig zukommen, vielleicht sogar Chefredakteurin. Also da gibt es, glaube ich, schon verschiedenste Möglichkeiten, die da im Hintergrund kolportiert werden. Und das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr die parteipolitische Komponente, nämlich sozusagen, welche Partei bekommt welchen Job, sondern ich glaube, das ist dann eher die strategische, wer bekommt welchen Job, damit er keine Klage einbringt. Also man sieht schon, diese ORF-Wahl ist nicht mit normalen Maßstäben irgendwie zu messen. Und es ist nicht so, dass da jetzt ein Chef gewählt wird oder eine Chefin, der dann, sage ich mal, rund um sich die bestmöglichen Menschen schart, um das Unternehmen möglichst erfolgreich zu führen, sondern da sind schon sehr viele Überlegungen da, die da mit reinspielen, die man wahrscheinlich in einem unter Anführungszeichen normalen Unternehmen bei der Besetzung dieser Vorstandsposten, weil nichts anderes ist das Direktorium, eigentlich nicht so treffen würde.
Du bist mir nicht böse, wenn ich jetzt sage, mir fehlen in Wahrheit bei der ganzen Causa schon die Worte. Ich wechsle das
Thema. Ich glaube, nicht nur dir fehlen die Worte. Ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Und ich glaube, der ORF hat sich, muss man sagen, nach den PR-Desaster der letzten Monate rund um die Causa Weismann das Ganze jetzt mit dieser Wahl noch einmal an die Spitze getrieben und sich einfach so ramponiert. Also ich würde gern den PR-Berater kennen, der dieses schlechte Image umdrehen kann. Ich glaube, den gibt es auf der ganzen Welt nicht.
Wir drehen die Themenlage um. Ja. Es wird allerdings nicht besser werden, weil wenn es jemand auf die Spitze treibt, dann leider auch die österreichische Bundesregierung. Am Donnerstag wird die Budgetrede von Markus Matterbauer mit viel Spannung erwartet. Mittwoch. Er hat sie selber geschrieben, sie ist auch schon fertig und einzelne Themen werden kolportiert. Was allerdings auch schon klar ist, dass der Sparstift mal wieder mehr bei den Bürgerinnen und Bürgern angesetzt wird, als wie bei der Politik. Und da gibt es heftige Kritik.
Ja, also das ist einfach ein Instinktlosigkeit sondergleichen von Seiten der österreichischen Bundesregierung und des Herrn Matterbauers und wer immer da noch zuständig ist. Es wird überall gespart, du hast es schon gesagt, bei den Pensionisten wird gespart, bei den Arbeitslosen wird gespart, bei den Teilzeitbeschäftigten, Förderungen werden gestrichen. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo nicht gespart wird. Der einzige Bereich, wo nicht gespart werden soll, das ist ausgerechnet die Politik selber. Denn, und das ist wirklich, muss man sagen, völlig absurd, die Politik überlegt ernsthaft, die Parteienförderung nicht nur nicht zu streichen, sondern sogar zu erhöhen. Ja, kann man sich eigentlich nur an den Kopf greifen und sagen, das sind die völlig wahnsinnig. Wir haben über 200 Millionen Parteienförderungen in dem Land, Bund und Länder. Warum noch erhöhen? Die Erklärung ist relativ einfach. Insbesondere SPÖ und ÖVP dürften massive Angst haben, dass ihnen da in den nächsten Jahren Sparprogramme und Kündigungswellen auf Parteiebene drohen, weil natürlich die Wahlergebnisse tendenziell immer schlechter werden. Nicht nur bei den Bundeswahlen, sondern auch bei den Landtagswahlen. Dadurch verlieren sie jeweils Geld. Und deswegen anscheinend jetzt hier die Überlegung, die Parteienförderung zu erhöhen. Die Neos haben da ja massiv schon am Wochenende reagiert, nachdem wir bei OE24 das am Samstag oder am Freitag eigentlich schon aufgedeckt haben, haben die Neos schon gesagt, das geht nicht und völlig falsches Zeichen. Das heißt, da tobt jetzt ein wüster... Das
sagen jene, die größten Regierungsapparate.
Ja,
Entschuldigung, muss man auch
aber
sagen.
Da tobt jetzt zumindest... nach außen ein wüster Koalitionsstreit zwischen Neos, ÖVP und SPÖ. Bin gespannt, wie das ausgeht in den nächsten Tagen, ob die das wirklich durchziehen und die Parteienförderung erhöhen. Ich glaube, das würde zu einem Shitstorm sondergleichen auf Neudeutsch in der Bevölkerung führen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Regierung das durchzieht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, will man als sozusagen Sparmaßnahme eine Nullrunde für Politiker einführen. Das ist nett, ja, ist immer ein nettes Zeichen. Nur da muss man schon sagen, ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, es spart auch in absoluten Zahlen nur einen Bruchteil dessen, was die Parteienförderung ausmachen würde. Und da kommt natürlich auch immer mehr Schieflage. Da verdienen mittlerweile Landeshauptleute schon mehr als der Bundeskanzler. Bald kommen jetzt schon die Vize-Landeshauptleute in diese Höhen. Also das passt einfach hinten und vorne nicht mehr zusammen. Also da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, dass die Politiker wieder mal eine kleine Erhöhung bekommen. Ja, ob das gescheit ist im heurigen Jahr, sei dahingestellt. Vielleicht lassen wir es im heurigen Jahr eher aus. Aber bei der Parteienförderung, glaube ich, da muss man kürzen, weil alles andere wäre einfach ein fatales Signal rund um diese Budgetrede und das Budget.
Aber es fällt schon stark auf, dass es insbesondere die SPÖ ist, die das sehr stark eigentlich proklamiert und auch dahinter steht, hinter dieser Förderung, die Parteiförderung zu erhöhen. Auch Kai Greiner hat das unlängst gerechtfertigt.
Das ist völlig klar, warum, weil die SPÖ droht natürlich eine herbe Wahlniederlage nach der anderen. Da kommen jetzt lauter Wahlen, wo die SPÖ eins auf die Mütze kriegt. Das beginnt jetzt schon bei der Grazwahl, jetzt Ende Juni und dann nächstes Jahr drei Wahlen. Die Wahl in Oberösterreich wird ein Desaster für die SPÖ werden. In Kärnten könnte die SPÖ den Landeshauptmann verlieren. Sie wird aber zumindest massiv Stimmen einbüßen. Und in Tirol ist die SPÖ de facto nicht mehr existent, muss man sagen. Ja, also da kommen jetzt drei ganz arge Wahlniederlagen auf die SPÖ zu. Dann im darauffolgenden Jahr kommt die Wahl in Niederösterreich. Auch dort droht der SPÖ eine massive Wahlniederlage. Und auf Bundesebene muss man sich nur die Umfragen anschauen. Da grundelt die SPÖ irgendwo bei 17% derzeit herum. In manchen Umfragen sogar bei 16%. Also das wäre finanziell für die SPÖ ein Wahnsinn. Und da dürften in der Partei und in der Parteizentrale einige, unter Anführungszeichen, kluge Köpfe sich gedacht haben, naja, das geht sich dann alles nicht mehr aus, da können wir unsere Mitarbeiterstäbe nicht mehr halten, da müssen wir auch Kündigungswellen machen, da gehen sich keine Kampagnen mehr aus, etc., etc. Wir brauchen mehr Parteienförderung in Österreich, damit auch die Parteien, die weniger Stimmen bekommen, auch noch zu ihrem Geld kommen, ist natürlich ja, absurd und völlig instinktlos, muss man sagen, und regt die Leute zu Recht, muss man sagen, fürchterlich auf, weil sich natürlich ein Großteil der Menschen schon die Frage stellt, auf der einen Seite wird überall gespart, nur die Politik spart bei sich nicht und schüttet da Millionen, zig Millionen an die Parteien aus. Also das ist schon auf gut Deutsch eine Frechheit.
Mit diesen Worten enden wir auch. Danke, Niki Fellner, für deine Analyse. Wir geben kurz ab in eine kleine Werbepause, sind dann zurück mit den angekündigten Inhalten.